freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf, hier im Dorf Chemnitz. Und ich habe es vorher gesagt, als wir für den Gottesdienst gebetet haben, so schön, wenn man das zweite Mal da ist. Es war schon wunderschön beim ersten Mal, aber noch schöner ist es beim zweiten Mal, weil man kennt dann schon manche persönlich, man hat schon manches Gespräch geführt, man weiß schon, wo man hinkommt und das ist wunderbar. Ich war gestern nochmal mit der Christiane in Kontakt und sie grüßt euch ganz, ganz herzlich, die ich euch gerne vorlesen möchte. Christiane schreibt an euch heute im Gottesdienst. Hallo ihr Lieben, ich sende euch ganz herzliche Grüße aus Burundi. Es gibt viel Grund zur Dankbarkeit für Gottes Bewahrung, für alles, was wir lernen und erleben durften und dass unser Herr Jesus uns gebraucht und verändert. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen in Freude und Leid zusammenhalten. Am Donnerstag durften wir mit der Sonntagsschule eine Familie besuchen, deren Mutter gestorben ist. Es wurden Geschenke gebracht und Lieder gesungen, um die Liebe und Anteilnahme zu zeigen. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr, euch bald wiederzusehen. So Gott will, werde ich in einem reichlichen Monat wieder in Deutschland sein. Ich denke an euch und bete für euch. Bis bald, eure Christiane. Ich möchte gerne an der Stelle ein herzliches Dankeschön auch zum Ausdruck bringen. Es ist fast ein Jahr her, es war im August letztes Jahr, als wir Christiane verabschiedet haben und ihr sie ausgesandt habt. Danke, dass ihr das getan habt und auch geistliche Verantwortung übernommen habt und dass ihr sie habt ziehen lassen und euch hinter diesen Dienst von Christiane gestellt habt. Und danke, dass es heute gleich die nächste Aussendung geben darf. Das ist ja ein mega Highlight, dass die Eni sich bereit erklärt hat und gemeldet hat und jetzt nach Ägypten gehen wird und dass wir später Eni auch noch aussenden können. Vielen herzlichen Dank an euch für euer Mittragen von diesen so wichtigen Diensten. Es wäre nicht möglich ohne Christen, ohne Geschwister, die sich hinter solche Dienste stellen. Danke, dass ihr das so möglich macht. Es war mir wichtig, zu Beginn meiner Predigt weiterzugeben. Und jetzt möchte ich euch gerne mitnehmen in unsere Arbeit und das, was mich bewegt und auch natürlich mit in Gottes Wort. Und ich möchte euch zum Einstieg mitnehmen in das Land Nigeria. Dieses Land, das dort im östlichen Teil von, westlichen Teil von Afrika, südwestliches Teil von Afrika liegt. Dort war ich im April unterwegs und ich habe dort in Nigeria eine unserer Partnerorganisationen besucht, und zwar die CAPRO-Mission. Das ist ein Missionswerk, das wurde gegründet vor inzwischen fast, Moment, jetzt habe ich die Zahl nicht parat, 1995, genau, vor fast 50 Jahren wurde es gegründet und die haben inzwischen über 800 Missionare in 45 Ländern. Also ein afrikanisches Missionswerk mit 800 Missionaren in 45 Ländern. Und denen ihr großes Anliegen, denen ihr großer Wunsch ist, dass sie zu den Menschen gehen, die noch keine Möglichkeit hatten, von Jesus zu hören. Also die machen sich auf den Weg, um zu den Unerreichten zu gehen, zu den unerreichten Volksgruppen, die es in Afrika ja auch noch gibt. Und dorthin entsenden die Missionare. Und dafür mobilisieren sie für Mission und dafür senden sie aus. Und ich durfte dort sein auf deren Generalkonferenz. Hier sieht man ein Bild. Und hatte die Möglichkeit, mit den afrikanischen Geschwistern dort für eine Woche zusammen zu sein. Und einfach von ihnen zu hören, das, was sie bewegt und beschäftigt. Sie haben diese Konferenz alle 4 Jahre und jetzt kommen die ganzen Landesleiter aus diesen 45 Ländern zusammen. So war es für mich auch eine tolle Möglichkeit, aus ganz vielen Ländern erste Handinformationen zu bekommen von dem, wie Jesus dort am Werk ist und was er dort macht. Und wir sind in Kontakt gekommen mit diesem Missionswerk, mit der CAPRO-Mission. Ihr könnt es fast erraten. Es ist entstanden durch den Redner, der letzten Sonntag hier auf der Kanzel stand, durch Winrich Schäfbuch. Er ist ja der Gründer unserer Arbeit und er war 1990 in Guinea, auch in Westafrika, unterwegs gewesen. Und dort hat er einer dieser Missionare von der CAPRO-Mission kennengelernt und hat gemerkt, Mensch, das sind so fähige Leute. Und dann hat er sich überlegt, wie können wir die aus Deutschland unterstützen. Und seitdem stehen wir in enger Partnerschaft und dürfen dieses Missionswerk darin unterstützen, dass sie das Anliegen, was sie haben, unerreichte Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, dass sie das tun können. Und so arbeiten wir in vielen Ländern auch mit dieser Mission und mit den Missionaren dort zusammen. Und wenn man auf so einer Konferenz ist, dann gibt es ja in der Regel ein Konferenzthema, oder? Wenn wir eine Konferenz veranstalten, dann haben wir ein Konferenzthema. Und die hatten das auch dort auf der Missionskonferenz. Und was war das Thema? Schlicht und einfach Jesus. Jesus, das war das Thema der Konferenz. Und jetzt, wenn man in die Runde fragen würde, auf einer Kreativheitsskala von 0 bis 10, dann ist das vielleicht nicht ganz so kreativ, oder? Also da würde man vielleicht sagen, kreativer, es gibt auch kreativere Ideen als eine Konferenz, diesen Namen Jesus zu geben. Aber auf der Inhaltsskala, da waren wir lange bei einer 15 oder bei einer 20 oder noch weit darüber hinaus. Das ging so tief, diese Gemeinschaft dort und dieses Anliegen der Geschwister, sich wirklich ganz auf Jesus zu fokussieren, auf Jesus auszurichten. Und die haben ernsthaft, sind sie der Frage nachgegangen und haben gesagt, Mensch, jetzt sind wir fast 50 Jahre alt. Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Machen wir Mission einfach, weil wir Missionswerk sind? Oder weil wir irgendwelche Strukturen geschaffen haben? Oder tun wir das, was wir tun, weil es um Jesus geht? Und da möchte ich heute Nachmittag gerne auch die Lupe ein bisschen auf unser Leben legen. Und ich möchte dich einladen, ganz ernsthaft auch nochmal zu prüfen, heute Nachmittag, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Wo kommt Jesus bei dir im Alltag vor? Welche Bedeutung hat er für dich? Oder auch die Frage, lebst du denn mit Jesus? Und ich habe jetzt ein bisschen abgeguckt bei meinen afrikanischen Geschwistern und habe die Überschrift für unsere Predigt daran orientiert. Jesus. Es soll jetzt um Jesus gehen. Und ich möchte uns gerne mitnehmen in den Kolosserbrief. Und da habe ich Kolosser 1 mir ausgewählt ab Vers 12 und werde dort einige Verse uns gemeinsam lesen und den ersten Punkt mit euch da gerne auch anschauen. Jesus, das Zentrum meiner Freude. Ich lese ab Vers 12. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über dem der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächtige und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Mein erster Punkt, der lautet, Jesus, das Zentrum meiner Freude. Mir ist gleich was aufgefallen zu Beginn unseres Predigtextes. Ich bin gleich hängen geblieben an den ersten Worten. Dort steht, schreibt Paulus, Freude, freut euch, dankt ihm, dem Vater. Und es geht um Freude, Dank, um Lobpreis. Und da habe ich mich gefragt, wo kommt das in meinem Leben vor, Freude? Wo kommt Dank vor? Wo kommt Lobpreis vor? Wann haben wir das letzte Mal richtig herzhaft gelacht? Von ganzem Herzen Gott gelobt und gepriesen für das, was er ist oder was er in unserem Leben getan hat. Ich finde uns Deutsche, ich sage es mal ganz ehrlich, da manchmal auch ein bisschen als ein eigenartiges Völkchen. Ja, auf einer anderen Konferenz in Deutschland, in Baden-Württemberg, bei uns in Stuttgart, es war eine Konferenz mit lauter Missionsleiter. Verschiedene Missionsleiter von verschiedenen Werken waren da vertreten. Und die Konferenzleiterin, die hat Folgendes mit uns gemacht. Die hat eine Online-Umfrage gemacht. Und die hat nur die eine Frage gestellt, wie der Skala 1 bis 10, wie hoffnungsvoll blickst du in die Zukunft? Wie hoffnungsvoll blickst du in die Zukunft? Und was war das Ergebnis? Der Durchschnitt auf so einer Skala 1 bis 10? Wir sind irgendwo bei einer 6, gelandet. Also so durchschnittlich hoffnungsvoll. Und dann hat die Konferenzleiterin uns erzählt und gesagt, sie hat im Ostkongo mit 50, 60 der Partner, mit denen sie dort als Werk zusammenarbeiten, genau die gleiche Umfrage gemacht. Skala 1 bis 10, wie hoffnungsvoll blickst du in die Zukunft? Und was war das Ergebnis? Nicht ganz 10, aber fast 8,8 oder so. Also, die haben dort Rebellen. Die sind mitten im Rebellengebiet, die leiden an Hunger. Die fragen sich, wie sie ihre Kinder auf die Schule schicken können. Die leben in dermaßen komplizierten, herausfordernden Umständen und die blicken viel hoffnungsvoller in die Zukunft als wir Deutsche. Klar, das ist auch Kultur. Das sehe ich auch. Das ist auch eine Kulturfrage. Aber ich glaube auch, da ist etwas viel sehr Geistliches, was da dahinter steckt. Und zwar das tiefe Wissen um den Glauben an den Herrn Jesus und an das, was er für uns getan hat. Ich glaube, das ist so ein Geheimnis, was ich häufig auch erlebe bei unseren Geschwistern. In ihrer Freude, trotz allem Leide, dass sie um dieses Geheimnis Jesus wissen und dieses tiefe Vertrauen haben in diesen Namen Jesus. Wenn wir unseren Predigttext anschauen, ist hier so ein bisschen gekennzeichnet, dann steht da, der Sohn ist das Ebenbild, der über der gesamten Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ist es nicht so, dass wir eigentlich alles in Jesus haben und dass unserem Herrn Jesus alles möglich ist? Und dann schaue ich mich selber an und denke, Mensch, um was mache ich mir die ganze Zeit alles Sorgen? Die Gesundheit, meine Eltern, die jetzt deutlich älter werden und wo das jetzt einfach auch sichtbar und spürbar wird, wie wir das alles gehen. Unsere Kinder, 3 Kinder im Teenageralter, ja, da geht schon was los bei 3 Söhnen zu Hause. Wo geht es geistlich hin? Wo geht es beruflich hin? Die Zukunft in unserem Land, in unserer Wirtschaft, Krieg und Frieden, Ukraine, Nahe Osten, China. Wo geht es mit unserer Kirche hin? Auch wir in Baden-Württemberg haben da ganz schön unsere Kämpfe und unsere Herausforderungen. Was passiert mit uns Christen im Land? Ich denke, jeder wird seine Punkte haben, die er da aufzählen kann. Und dann stelle ich immer wieder fest, ich schaue auf meine Möglichkeiten, auf meine Begrenzungen. Ich mache die Dinge zu meiner Last. Ich muss mich da selbst an der Nase packen, als ich in Nigeria war. Ich war dort zum Start bin in diese Konferenz gestartet, war bei den Geschwistern dort. Und ganz ehrlich, die ersten Tage, mir ging es richtig schlecht. Innerlich, mir ging es richtig schlecht. Ich war zusammen mit den Geschwistern und ich kannte manche schon und habe neue kennengelernt und habe gemerkt, in so vielen Ländern machen die so eine geniale Arbeit. Die brennen so für Jesus. Die haben so viele Möglichkeiten, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich habe gedacht, und was können wir als Coworkers da schon beitragen? Bei den Riesenbedarfen, die auch haben, auch finanzielle Nöten, die da sind, was können wir da schon beitragen? Und dann haben mir meine afrikanischen Geschwister geholfen, mit denen ich im Gespräch war, mit denen wir geistliche Gemeinschaft hatten, viel gebetet haben. Wir haben gefastet. Wenn man Konferenzgebühren sparen möchte, sagt man einfach, wir fasten, Frühstück und Mittagessen. Auch das ist vorgekommen. Aber zwar nicht wegen Geldsparen, sondern es war wegen einem tiefen geistlichen Anliegen. Und als ich sagte, Frühstück und Mittagessen, haben meine afrikanischen Geschwister nur gelacht und haben gesagt, ist ja nur Frühstück und Mittagessen. Und es war dieses intensive, tiefe geistliche Miteinander. Und dieses darum ringen und rechnen mit Jesus. Und das ist auch so Zeit von Jesus, alles schon recht werden würde. Dieses Rechnen mit Jesu eingreifen, dieser Glaube. Und ich will nicht sagen, den Geschwistern dort geht es leichter wie uns. Es geht ihnen viel, viel schwerer. Ich habe mit vielen der Missionare gesprochen, die bekommen nicht jeden Monat ein Gehalt aufs Konto, sondern die leben im Glauben, dass Gott sie versorgen würde. Und die müssen auch eine Familie ernähren. Die müssen sogar Schulgeld bezahlen für ihre Kinder. Und wenn sie zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, dann kostet das richtig Geld. Und jetzt hat mancher auch gesagt, dass er schlaflose Nächte hat oder dass er vielleicht schon aufhören möchte. Und doch hat mich immer wieder diese Sehnsucht beeindruckt. Zurück zu Jesus. Und ich habe mit manchem Missionar gesprochen, der 30, 40 Jahre dort unterwegs ist und als Missionar arbeitet in den entlegensten Gebieten mit einer großen Freude, einer großen Bereitschaft für Jesus unterwegs zu sein. Und es ist nicht so, dass alle Probleme gelöst sind oder die gelöst werden. Die sind immer noch da. Und auch die schlaflosen Nächte, auch die gibt es immer noch. Und die hatte auch schon Paulus. Und die haben auch wir. Aber das Prinzip lautet, Jesus in allem ist er immer noch der Herr. Er ist gegenwärtig. Er trägt in unseren Lasten. Er hilft in unseren Nöten. Er lässt uns nicht das allein. Er ist das Zentrum. Ich möchte uns nochmal gerne mitnehmen in ein anderes Land, wenn ich die Möglichkeit habe, zu teilen, was uns bewegt und wo wir Begegnung haben, auch mit Geschwistern. Da möchte ich die Gelegenheit gerne ergreifen. Ich war im November letztes Jahr in Kuba unterwegs. Und ja, wenn man in Württemberg über Kuba spricht und wenn man in Sachsen über Kuba spricht, ist das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was anderes, weil die Älteren zumindest auch um die Beziehungen zu Kuba wissen. Ich war in dem Land unterwegs und ihr seht auf der linken Seite ein recht schickes Auto, mit dem wir dort unterwegs sind an einer Tankstelle. Ein lieber Freund von mir, der Richard, der betankt gerade das Auto. Jetzt muss man dazu wissen, wenn man in Kuba ein Auto mieten möchte, kann man das nur tun mit einem ausländischen Pass. Also nur weil ich einen ausländischen Pass hatte, konnte ich überhaupt ein Auto mieten. Und da gibt es dann so ein paar schicke Autos, die dort rumfahren, made in China, die eben es dort auf der Straße gibt, für die Touristen. Und auch die Tankstelle ist nur eine Tankstelle, an der die Touristen tanken dürfen. Man braucht einen besonderen Schein. Oder Leute, die zur Regierung gehören und mit der Regierung arbeiten. Der Spritpreis, Achtung, richtig schön, 12 Cent das Liter. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie es für die Einheimischen, für die Kubaner ist, wenn die an einer Tankstelle stehen. War mein erster Tag, als ich dort angekommen bin. Das ist die Schlange an der Tankstelle. Und die wissen noch gar nicht, ob es was gibt oder wann es was gibt. Und die bezahlen das Zehnfache. Man will die Touristen im Land haben, man macht es günstig. Und für die Einheimischen, für die Leute vor Ort, sind wir bei 1,20 oder so. Ich habe einen Kirchenverbund besucht und der Kirchenpräsident wollte uns mit dem Auto rumfahren. Sein alter Chevrolet, Baujahr 53 oder so. Es war gerade der Motor kaputt. Einige von den jungen Leuten, weiß ich, sind so technisch begabt und solche Bastler. Es wäre eine Wonne für euch, dort unterwegs zu sein und an diesen Autos zu basteln. Aber das Straßenbild ist gezeichnet von Autos von vor dem Embargo, von vor den 1959er Jahren, also von der Zeit davor oder eben von den Pferdekutschen auf den Straßen. Und wenn dann die Menschen dort einkaufen möchten und in den Einkaufsladen mit einem Berechtigungsschein gehen, dann sieht es so aus wie auf der linken Seite, dass die Regale ganz häufig leer sind. Und seit einem Jahr circa gibt es Läden, dort kann man was einkaufen und man sieht hier ein Liter Öl für 16,75 US-Dollar oder ein Päckchen Reis für 3,25 US-Dollar. Das ist das eine. Das andere, man muss den Verdienst wissen. Gibt es Leute, die irgendwo im pädagogischen Bereich arbeiten? Hier, irgendwo Schule, Kindergarten oder so? Vielleicht auch nicht. Aber es hilft uns trotzdem. Monatlicher Gehalt 25 Euro. Monatlicher Gehalt 25 Euro. Ich habe mit Ärzten gesprochen, die bezahlen 30 Euro. Mit Ruheständler, ich habe mit ihnen gesprochen, die bekommen 10 Euro Rente im Monat. Das ist, was die zur Verfügung haben. Und man spricht mit den Leuten und fragt sich, wie kommt ihr durch, wenn sie sagen, Mensch, was ihr im Westen denkt, was man als Lebensgrundlage braucht, es geht noch mit viel weniger. Ich habe einen Freund besucht, der hat gesagt, um zum Kaffee eine Kleinigkeit zu bereiten, die größte Not war, ein Ei zu bekommen. Ein Ei. Und das hat uns beschäftigt uns bei Coworker seit einiger Zeit. Und wir haben letztes Jahr, weil die Situation dort so kritisch ist, konnten wir Lebensmittelcontainer hinschicken und dazu ein ganz kurzer Clip.
Por todo lo que están haciendo, por la ayuda que nos están enviando para acá, han sido respuesta a nuestras oraciones. Bueno, le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por las bendiciones que hemos recibido. De parte de ustedes, estamos muy agradecidos por esta ayuda que están ofreciendo al pueblo de Cuba, especialmente al pueblo de Cristo. Y de todo corazón oramos por ustedes para que Dios los siga bendiciendo, los siga fortaleciendo y los siga usando así de esa manera que están haciendo. Gracias una vez más en el nombre de Jesús y agradecidos estamos.
Vielleicht soweit einmal. War eingeladen, dann zu einem Frühstück oder zu einem Zusammentreffen mit Pastoren in der Stadt Santa Clara. Das ist in der Mitte etwa von der Insel Kuba. Und dort waren Pastoren verschiedener Denominationen zusammengekommen. Und ich habe mit den Pastoren gesprochen und ich sage das nicht wegen uns, sondern einfach wegen der ganzen Dramatik. Da waren Männer, die mir mit Tränen in den Augen gedankt haben für die Lebensmittel, die gekommen sind. Und die gesagt haben, dadurch hatten wir wieder Perspektive für die nächsten Monate. Und dann sind die Gemeinden, haben die Lebensmittel genommen und in der Gemeinde verteilt. Und dann sind sie in die Nachbarschaft gegangen und haben sie in der Nachbarschaft verteilt. Und es passiert zurzeit in Kuba was Großes. In all dem Leid, es passiert was Großes, dass die Kirchen voll sind. Wir waren in 4 Gottesdiensten und die waren proppevoll. Standen die Leute zum Teil draußen. Und manch einer Pastor hat zu mir gesagt, 50% unserer Gemeinde, die haben das Land verlassen. Vor allem die Jugend. Wenn es irgend geht, versuchen die aus diesem Land rauszukommen. Teilweise auf höchst illegale Weise, aber die versuchen rauszukommen. Er sagt, 50% haben unsere Gemeinde verlassen. Aber wir sind um 100% gewachsen. Und durch diese Lebensmittelverteilungen, womit wir nie gerechnet haben, ist Folgendes passiert, und das nicht nur durch unsere Arbeit, sondern durch viele andere, auch Gemeinden und Dienste dort, dass die Leute in die Gemeinden gekommen sind, sich für Jesus entschieden haben, mit Jesus unterwegs sind. Und dass so eben Gemeinde in Kuba entsteht. Die ältere Dame, die ist direkt vor mir gesessen im Gottesdienst. Es war beeindruckend zu sehen, wie tief und wie ernsthaft sie Gottes Wort forschen und Gottes Wort unterwegs sind. Und dennoch, und das als Gebetsanliegen, ist die Gemeinde in Kuba sehr gefordert. Der Kirchenpräsident Jorge, der hat zu mir gesagt, etwa 70% unserer Pastoren haben das Land verlassen. Das sind die jungen Leute. Und ich will es niemandem verdenken, der sagt, er geht in Anbetracht der schwierigen Situation dort. Er hat gesagt, und doch staunt er über die, die geblieben sind und die mit Absicht dableiben und die Gemeinde bauen. Und weil die Situation immer noch so angespannt ist in Kuba, gerade diese Woche, deshalb habe ich es da noch mit reingenommen, haben wir uns entschieden, nochmal Lebensmittelcontainer zu schicken. Die gehen jetzt in diesem Monat noch auf den Weg. Ganz simpel, Spaghetti, Tomatensauce, Milchpulver, Haferflocken, Mehl, Reis und Öl. Das sind Grundnahrungsmittel, die in diesem Container sind. Und wir hoffen und beten, dass das alles zusammenkommt. Aber wenn man 1 Kilo Nudeln in Kuba kauft, kostet es 5 US-Dollar. Und wenn wir es mit den Containern schicken, ist es auch für uns viel günstiger, als wir es für die Geschwister dort kaufen würden. Betet doch mit für Kuba und für die Menschen dort im Land, für unsere Geschwister. Und ich bin weggegangen von diesem Land und von dieser Reise zurück nach Deutschland gekommen und ich habe Bei mir ist so hängen geblieben das eine. In Kuba, da sind die Kirchen voll und die Regale leer. Und in Deutschland, da sind die Regale voll. Und unsere Kirchen, die werden immer leerer. Das bewegt, das beschäftigt mich. Und ich merke manchmal, wie sehr ich in meiner Wirklichkeitswelt bin. Und in dem, wie ich mir auf mich nur schaue und auf meine Wirklichkeit. Und ich möchte uns heute aufrufen, ganz konkret Jesus in das Zentrum unseres Lebens zu rücken. Weil das ist das Wichtigste und das, worum es wirklich geht. Und ich möchte uns fragen, auch vom Predigttext her, wo wir lesen, Jesus war schon da, bevor alles begann. Die Welt existiert durch seine Kraft. Er ist der, der alles geschaffen hat. Er ist das Leben, er ist das Licht. Und um Leben zu haben, müssen wir mit ihm verbunden zu sein. Um Licht zu sein, müssen wir mit ihm verbunden zu sein. Und die Frage ist doch, wie steht es um unsere Beziehung zu Jesus? Was ist unsere Priorität im Leben? Wofür setzen wir unsere Kraft ein? Wir leben wegen Jesus. Er ist das Zentrum. Deshalb sind wir hier in dieser Welt. Deshalb bin ich bei Coworkers. Deshalb sind wir Gemeinde hier im Dorf Chemnitz. Deshalb sind wir in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz, in der Schule, in unserem Studien- und Ausbildungsplatz. Und ich glaube, wenn wir Jesus wieder ins Zentrum rücken, dann wird es auch was mit unserer Freude machen. Ich habe in der Woche in Kuba, obwohl das so dramatisch ist, aber glaubt es mir bitte, ich habe so viel gelacht, wie ich selten lache in einer Woche in Deutschland. Es war auch so viel Fröhlichkeit da drin. Mit meinen afrikanischen Geschwistern erlebe ich Ähnliches. Jesus, das Zentrum meiner Freude. Und jetzt der zweite Punkt, Jesus, das Zentrum meiner Erlösung. Wir lesen, dass im Predigttext, Vers 14, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Und Paulus führt es dann im ersten Kolosserbrief noch viel weiter und tiefer aus. Wir können jetzt leider nicht das alles lesen, aber es ist meine Empfehlung, mein Wunsch, lest gerne mal dieses erste Kapitel. Paulus führt es nochmal aus. Wir sind erlöst, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und wegen nichts anderem. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Ohne sein Kreuz bräuchte es keinen Gottesdienst. Ohne das Blut Jesu gibt es keine Erlösung. Und deshalb brauchen wir immer wieder die Besinnung auf diese Wahrheit. Auch dass wir wissen, es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist der Verdienst von Jesus, von dem, was er für uns getan hat. Und dass es nicht um unser Leben geht, sondern um unser Leben für ihn und sein Leben durch uns. Darum geht es doch. Und mir brennt das so auf dem Herzen, liebe Geschwister, ich sage das so deutlich, weil ich dieses Jahr, und ich hoffe und bete, dass es nicht mehr passieren möge, schon zweimal folgendes Erlebnis hatte, dass ich sonntags in einem Gottesdienst war. Und das eine Mal war es Mittwoch, der junge Mann, der noch das Cajon gespielt hat, 36 Jahre alt, war in einem dramatischen Motorradunfall, wofür er nichts konnte, weil ihm jemand die Vorfahrt genommen hat, war er tot. Und dann bin ich auf unserer Missionskonferenz, manche von der Jugend waren auch mit dabei an der Konferenz gewesen, und es spricht mich jemand an und sagt, Tobias, du hast doch dieses Jahr schon bei uns im Gottesdienst gepredigt. Da war mein Neffe dabei. Und er war wieder mal im Gottesdienst, der hat vor 2 Jahren eigentlich sein Glaubensleben in die Garage gestellt. Und er ist tödlich verunglückt, 3 Wochen nach diesem Gottesdienst. Und ich spüre als Verkündiger auch diese Verantwortung, uns zuzurufen, hey, wie steht's um dich und deine Beziehung zu Jesus und um auch dein Leben mit Jesus. Letzten Montag war ich auf einer Beerdigung von einem 57-Jährigen, der wird jetzt 58, ich habe es gestern der Jugend schon berichtet. Der hat sich so gefreut auf seinen Vorruhestand bei der Telekom, er musste 1000 Sozialstunden leisten. Und das Erste, was er gemacht hat und gesagt hat, ich will mit euch Coworkers, ich will mich sozial bei euch einbringen. Und er sagt, ich mache eine Spendenwanderung für euch. Er hat Werbung gemacht in der Zeitung und auf Instagram und nach einer Woche Wanderung ist er abgestürzt und war tot. Das sind traurige, das sind so schreckliche Nachrichten. Es ist eigentlich nicht zu fassen, wenn man dort auf dieser Beerdigung ist. Wir wissen nicht, wann unsere Tage gezählt sind. Und doch, immer wieder deshalb die Frage, ist Jesus das Zentrum deiner Erlösung? Weißt du, wo es einmal hingehen wird? Denn das ist, was am Montag so deutlich geworden ist bei dieser Beerdigung. Bei aller Trauer, Frau und drei Kinder, die Gemeinde, die Freunde, bei aller Trauer war da so viel Hoffnung. Weil wir wussten, weil sie wussten und das auch zum Ausdruck gebracht haben, es wird ein Wiedersehen geben. Ich bin im September in Südkorea, so Gott will, werde dort auf einer großen Konferenz, der vierten Lausanner Konferenz, teilnehmen. Das sind die ganz großen Missionskonferenzen. Seit 1974 gab es die erste, aus der heraus ist auch unser Werk entstanden. Und jetzt ist es die vierte. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht und aus dieser Studie wird sichtbar, 1900, da waren prozentual gesehen, ich muss hier nochmal drauf gucken, da waren es über 80% der Christen, haben in Europa und in Nordamerika gelebt. Und man sieht die Verschiebung des Christentums prozentual. Wir sind jetzt um die 2020 rum. Und bis 2050 wird die Mehrheit der Christen in Afrika leben und in Asien und in Lateinamerika und Europa und Nordamerika, es werden immer weniger. Und ich frage mich, kann es sein, dass wir in Europa etwas verloren haben? Ich glaube ja. Ich glaube, das sehen wir auch in unserem Land. In Nigeria hat einer der Prediger gesagt, you find everything in Jesus and if you do not find it, you will find it nowhere. Du findest alles in Jesus und wenn du es da nicht findest, dann wirst du es nirgends finden. Kurz darauf, zwei Tage später, war ich in einem Gästehaus dort und da war dieses Plakat, Jesus plus nothing gleich more than enough. Jesus plus nichts gleich mehr als genug. Und das ist doch die Frage an uns. Was ist dein Genug? Ist Jesus genug? Jesus, das Zentrum deiner Erlösung. Und jetzt mein dritter Punkt. Jesus, das Zentrum deines Dienstes. Und da schließe ich mit Versen von Paulus am Ende des Kolosserbriefes. Ich werde es nur zusammengefasst uns lesen. Und zwar ab Vers 24. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Ich möchte da nochmal mit uns nach Nigeria gehen. Diese Geschwister dort, mit denen ich zusammen war, deren tiefster Wunsch war und ist, dass Menschen, die bisher keine Möglichkeit haben, von Jesus zu hören, dass sie von Jesus hören werden. Und die bereit sind, dafür alles zu geben. Die sogar bereit sind, dafür ihr Leben zu geben. In dieser Konferenz in Nigeria, da war der Mark Lippo da. Und er hat über Christenverfolgung in Nigeria gesprochen. Das ist eine renommierte Organisation dort. Und er hat uns das aufgezeigt. Ich habe nur eine Folie genommen. Wie viele Christen in den letzten 14 Jahren in Nordnigeria gestorben sind. Das sind über 50.000 Christen, die umgebracht worden sind, deren Dörfer überfallen worden sind. Von den Boko Haram, von den Fulani, islamistischen Terroristen. Und die einfach die Menschen dort auf schreckliche Art und Weise abschlachten. Und dann sagt er, es ist ja gut, dass was dagegen getan wird, dass Christenverfolgung geschieht. Und das andere, was er sagte, ist, es wird aber immer noch viel zu wenig getan, dass die Menschen genau in den Regionen die Botschaft des Friedens, die Botschaft von Jesus Christus hören. Und dann war ich auf dieser Konferenz unterwegs und links neben mir, da ist jemand gesessen, mit dem ich dann ins Gespräch gekommen bin, und zwar der Peter. Und der Peter, das war eher so ein ruhiger Typ, aber habe ich immer gemerkt in den Gebetszeiten und in dieser Zeit mit Jesus, da war er immer so intensiv dabei und so tief. Und ich habe mit dem Peter mich unterhalten und dann hat er gesagt, ey, ich bin Missionar, schon seit vielen Jahren, im Nordosten von Nigeria. Ich bin dort bei den Boko Haram, ich bin dort bei den Fulani. Und ich weiß, die haben mich auf dem Radar. Aber ich bin der Missionsleiter für diese Region. Wir haben noch andere Missionare dort, für die ich verantwortlich bin. Und wir gehen zu den Menschen. Trotz aller Gefahr, wir gehen zu den Menschen und predigen ihnen das Evangelium von Jesus. In Vertrauen, im Glauben auf Jesus. Und das hat mich zutiefst berührt. Zu merken und mit Geschwistern in Kontakt zu sein und zu hören, die bereit sind. Paulus schreibt ja von diesen Nöten, die nicht diesen Nöten ausweichen, sondern die bereit sind, in diesen Nöten zu leben und auszuharren und voranzugehen, weil Jesus ihnen einen Auftrag gegeben hat. Ich springe ein bisschen hin und her, aber verzeiht es mir ganz aktuell, diese Woche hatte ich Besuch bei uns in Stuttgart im Büro aus Burkina Faso. Und der Pierre sagte, vor 20 Jahren hat es das bei uns noch nicht gegeben. Aber inzwischen ist es auch bei uns in Burkina Faso so, dass wir islamistische Terroristen haben, die zu uns in die Dörfer kommen und die Menschen umbringen, die Christen umbringen. Und er und der Pastor, den er mit dabei hatte, die sich dafür einsetzen, dass sie dennoch dort bleiben, in dem Verfolgungsgebiet. Und er hat erklärt und gesagt, da kommen die Terroristen abends und sagen, bis morgen früh seid ihr weg oder wir erschießen euch. Und dann müssen die Leute gehen oder ihr Leben lassen. Und mitten in diesem Gebiet sind sie dort. Und auch er hat berichtet, ähnlich wie die Geschwister aus Nigeria, trotz Verfolgung bekehren sich die Menschen. In der Verfolgung bekehren sich die Menschen und kommen Menschen zum Glauben. Er sagt, wir teilen das Wenige, was wir haben, mit unseren Nachbarn und in der Bevölkerung, wo Menschen auch sehr in Not sind. Und es wird den Leuten zum Zeugnis und sie geben ihr Leben an Jesus. Mitten in den Nöten, von denen Paulus schreibt, mitten in der Verfolgung baut Jesus seine Gemeinde. Liebe Geschwister in Dorf Chemnitz, ich möchte uns heute fragen, wie steht es um unseren Dienst? Ist uns das vor Augen, dass wir versiegelt sind mit Jesus Christus, dass er in uns lebt, dass er uns einen großen Auftrag gegeben hat? Und dass wir uns dafür einbringen, dass Menschen von Jesus hören. Und dass wir mit ihnen eines Tages vor diesem Thron Gottes stehen, den Paulus hier ja auch beschreibt. Und dass wir gemeinsam anbeten als geistlich reife Menschen. Jesus, das Zentrum deines Dienstes. Da ist der Peter in Nigeria, der dort im Verfolgungsgebiet als Missionar arbeitet, um Menschen, die keine Möglichkeit haben, von Jesus zu hören, das Evangelium zu bringen. Das sind die Geschwister aus Burkina Faso. Die sagten, vor 20 Jahren war das bei uns auch noch nicht so, aber heute sind wir im Verfolgungsgebiet und trotzdem bleiben sie da in ihrer Gemeindearbeit. Da ist oben links der Augusta in Kamerun, der in Nordkamerun als Missionar arbeitet. Oben rechts der Sidi im Senegal, der genau das Gleiche tut. Der Bambi in Mali. Mali, wie oft ist das in unseren Medien? Aber dort sind auch Missionare unterwegs. Der Kasum, der auch in Burkina Faso arbeitet. Das ist der Kirchenpräsident Jorge, der in Kuba lebt und arbeitet und dort Gemeindearbeit verantwortet und sich dafür einbringt. Und das sind wir hier in Dorf Chemnitz und in Umgebung und in Sachsen und in Deutschland und im Auftrag für diese Welt. Ich habe vieles gesagt jetzt. Manches, was mir so auf dem Herzen brennt. Ich hoffe, es kam ein bisschen rüber. An praktischen Beispielen. Von dem, was ich gerade ganz aktuell auch erlebe mit unseren Geschwistern, wenn ich auf Reisen sein darf und das zu meinem Dienst gehört. Und ich hoffe, es dient zur Ermutigung und auch zur Anregung. Ich schließe mit den drei Punkten. Jesus, das Zentrum deiner Freude. Jesus, das Zentrum deiner Erlösung. Jesus, das Zentrum deines Dienstes. Ich bete noch mit uns. Lieber Jesus Christus, ich möchte dir dafür danken, dass wir dein lebendiges Wort haben, dass wir von deinem Wort her uns mit dir und mit deinem Namen beschäftigen dürfen. Und lieber Jesus Christus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns allen gemeinsam hilfst, dass wir immer wieder neu den Fokus ganz auf dich ausrichten und auf das, wer du bist und was du in unserem Leben und durch unser Leben sein möchtest. Ich möchte dir danken für die Verbindungen, die wir haben dürfen, auch hier von Deutschland aus in diese Welt und zu Geschwistern in dieser Welt. Ich möchte dir danken für die Missionare der Capro-Mission in diesen vielen verschiedenen Ländern, für die Geschwister in Burkina Faso, für die in Kuba und für die Gemeinden dort. Ich möchte gleichzeitig für sie alle beten, Herr, dass du ihnen hilfst in ihren Nöten und in ihren Herausforderungen, dass du ihnen doch immer wieder diesen Zuspruch von deinem Wort, Herr, schenkst und dass du weiter diesen Segen schenkst, dass Gemeinde wächst und dass dein Leib in dieser Welt wächst und dass du die Menschen eines Tages aus allen Nationen zusammenrufen wirst. Ja, und das möchte ich auch beten für uns. Ja, dass wir klar sind in unserer Beziehung zu dir und darüber wissen, Herr Jesus. Aber auch, dass wir klar sind in unserer Berufung und in unserem Dienst für dich. Und ich dir danken für die Christiane, die sich auf den Weg nach Burundi gemacht hat und gerade in ihrem Abschluss ist. Ich möchte dir danken für Eni, die bereit ist, wieder zu gehen und sich senden zu lassen. Und ich möchte dir danken für die Gemeinschaft hier, die bereit ist, zu senden und geistlich Verantwortung zu übernehmen. Danke, Herr, dass du wirkst. Amen.